Ich grüße dich und heiße dich ganz herzlich willkommen bei den Lichtraumgesprächen. Die Lichtraumgespräche sind dazu da, dich zu erinnern, all das, was du in dir trägst, noch tiefer und offener wahrzunehmen und all das noch mehr zum Ausdruck zu bringen, was immer mehr deiner eigenen Wahrheit entspricht. Und in deinen eigenen Lichtraum hineinzutreten, um ihm dann mehr und mehr Ausdruck zu geben. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Tanja und mein spiritueller Name ist Terracor. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Lauschen und beim Hineintauchen. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich heute. Eine ganz besondere Folge bei den Lichtraumgesprächen. Ich habe eine ganz besondere Interviewpartnerin heute in meinem Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Die Marei Wagenschein ist heute bei mir zu Gast und sie hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob sie oder was sie tun kann, um sich bei mir in den Podcast zu bewerben. Und dann war ich ganz überrascht, weil ich tatsächlich ein paar Tage davor auch schon darüber nachgedacht habe, sie anzusprechen. Und genau das macht es im Moment so sehr aus, dass wir das, was in uns ist, in irgendeiner Form dann im Außen ankommt und dann die Sachen synchron werden. Das ist genau die Magie, die ich so liebe. Und deshalb habe ich mich umso sehr gefreut, liebe Marei, dass du mich angesprochen hast und diese Energie aufgenommen hast, ohne darüber zu wissen, dass ich sie auch im Feld hatte. Und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, liebe Tanja. Ja, danke, dass du diesen Impuls aufgenommen hast und auch direkt geschrieben hast. Ja, super Idee, hatte ich auch schon. Und ich freue mich auf das Gespräch und bin ganz gespannt, wo wir lang gehen.
Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, merkst du noch ein bisschen zum Vorab, für die ganzen Menschen, die jetzt heute lauschen, ein bisschen was zu dir erzählen, was so dein Weg ist und ja, was du gerade jetzt im Moment auch teilen möchtest, was dir jetzt im Moment auch wichtig ist, dass die Menschen, die jetzt hier in dem Podcast dazukommen und auch lauschen, ein bisschen eine Idee davon haben, wer du denn bist.
Ja, also genau, ich bin Marei und arbeite als Hürdenlöserin in meiner Praxis mit Familienaufstellen und Traumatherapie und der Into-Being-Coaching-Methode und habe 4 Kinder. Wir leben hier in der Südheide auf dem Land in einer alten Schule, die schon sehr viel gesehen hat und das sehr genießt, wenn hier viele Leute sind. Haben wir gerade wieder am Wochenende gemerkt, weil wir ein großes Fest gefeiert haben. Und ja, mich freut der Podcast von Tanja sehr, weil ich immer wieder merke, wie viel Raum und ja, Platz in ihren Worten entsteht. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Und ja, danke.
Schön, vielen Dank dir, liebe Marei. Ja, du hast gerade schon gesagt, du nennst dich Hürdenlöserin und in mir kommt gerade auch schon so eine Energie rein, weil wir hatten ja, du hattest mich angesprochen, dass du gerne auch über etwas sprechen möchtest, was dir sehr am Herzen liegt und wo ich weiß, dass ein ganz, ganz großes Thema für uns alle enthalten ist. Aber bevor wir dorthin gehen, wie hat sich denn deine Arbeit in der letzten Zeit verändert, wenn du dich jetzt auch so als Hürdenlöserin bezeichnest? Wo kommst du her und wo stehst du gerade und wo wirst du künftig hingehen?
Ja, also ich habe eine sehr bewegte Kindheit gehabt, weil bei uns in der Familie, als ich so 2 war, ein großes Unglück geschehen ist und Achtung, Triggerwarnung für alle, die sehr, sehr empfindsam sind. Also, die in einer großen Streitsituation hat mein Vater meine Mutter umgebracht. Und danach war mein Leben natürlich sehr anders. Und ich bin in einer sehr netten, sehr liebevollen Familie aufgewachsen, die auch durch Krieg und Vertreibung geprägt war. Und da habe ich sehr viel Handwerkszeug gelernt, habe ganz normal meine Schullaufbahn durchlaufen können, habe Orgel spielen gelernt, kann Klavier spielen, habe ganz viel Handwerkszeug und habe dann aber gemerkt, als unser erstes Kind kam, dass es mir schwer fällt, wirklich für unseren ersten Sohn da zu sein. Und habe dann angefangen, ja, meine Ängste und meine Traumatisierung aufzuarbeiten. So bin ich zum Aufstellen gekommen, habe dann irgendwann gemerkt, oh, ich gehe auch noch in die Traumatherapie und habe dann gemerkt, ich möchte das gerne weitergeben, weil ich weiß, da was passieren kann, wenn Menschen ihre Geschichten nicht aufarbeiten, traumatisch abspalten und dann nicht mehr in der Handlungsfähigkeit bleiben, weil sie nicht schwingen können. Und dann kann Drama, wirkliches Drama und richtige Tragik passieren. Und das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt. Und das war so ein Weg. Also unser Sohn ist jetzt 23 und vor 10 Jahren habe ich dann meine Praxis aufgemacht und habe jetzt bis jetzt die Menschen begleitet, die zu mir gefunden haben, ohne selbst aber eine Kontur zu haben. Also ich habe die Prozesse aufgenommen, wir sind durch tiefe Prozesse gegangen, wir haben sehr, sehr viel bewegt, sehr viel verändert. Und so wie alles ja nach und nach reifer wird, ist mir im letzten Jahr irgendwie so bewusst geworden, dass ich gerne noch mehr meine Kraft bündeln möchte und merke, dass ich, wenn ich so schaue, für wen bin ich eigentlich hier, gemerkt habe, dass ich für Menschen da bin, die gerade an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen in ihrem Leben, also vor einer Hürde stehen. Und an dieser Hürde dann vielleicht ihre Emotionalität verlieren oder ihre Handlungsfähigkeit verlieren. Und ich bin sozusagen als Hürdenlöserin in dem Moment an ihrer Seite, um gemeinsam genauer hinzuschauen, diesen Raum zu halten, wo man alleine nicht weiterkommt. Sei es, dass es eine traumatische Geschichte ist, sei es, dass es eine systemische Verstrickung aus transgenerationalem Trauma oder aus Leid ist oder aus der ja, Vermeidung, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, also sich zu ermächtigen, die eigene Verantwortung zu übernehmen und das Leben so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und das ist so ein Lernprozess und ja, dafür bin ich in meiner Praxis da und das hat sich auch immer mehr verändert. Und für mich hat dazu beigetragen, zu diesem Schritt jetzt zu kommen, der mich noch klarer sichtbar macht, mich mit meinen Ecken und Kanten auch zeigt und eben nicht mehr die liebe Nette, die für alle da ist, sondern wirklich auch intensiv fokussiert und klar zu arbeiten, mich klar zu positionieren. Dazu hat beigetragen, dass ich vor 5 Jahren ein Spiel entwickelt habe für Kinder, Gamiki, Gefühle aufstellen mit Kindern. Und ja, durch diesen unternehmerischen Entwicklungsprozess gegangen bin, ja, ein Spiel in Deutschland auf den Markt zu bringen, im Eigenverlag, mit all den Dingen, die dazugehören. Und ja, dieses Spiel ist dafür da, dass Kinder sichtbar machen können, was sie fühlen, ohne bewertet oder korrigiert zu werden. Und das war eine sehr große Heilungsreise auch für mein inneres Kind nochmal. Und ich habe es in die Welt geboren und Anfang des Jahres jetzt verkauft, sodass es in andere Hände Werk weiter wachsen kann. Und mir hat es aber gebracht, dass ich jetzt tatsächlich in meiner Praxis nochmal klarer auftreten kann.
Wow, das war jetzt aber eine ganz schöne Reise gerade. Erstmal vielen Dank dafür und ja, was für eine intensive Zeit dich einfach auch geprägt hat. Also danke auch dafür dein Teilen. Und da würde mich jetzt nochmal so interessieren, wie, also weil ich hatte jetzt nicht so etwas Dramatisches. Habe aber eben auch einige Familienthemen, habe ja darüber auch schon immer mal wieder gesprochen. Und vielleicht hast du das auch und kannst es auch irgendwie beschreiben, dass mir ging es dann auch oft so, dass Ich an all dem hätte ja auch zerbrechen können und du ja auch. Und das, wie was in einem ist, das einen immer weiter voranbringt. Also wie so eine Kraft im Inneren, die nicht unbesiegbar, sondern die so eine Kraft hat, die unzerstörbar ist, so rum. Also dass man da etwas in sich hat, das einen immer wieder weitergehen lässt. Und ich habe ja ganz viele Jahre diese Kraft gespürt, aber ich konnte sie nie zuordnen und mittlerweile weiß ich, dass das meine Spirits sind, mit denen ich jetzt auch wirken kann. Und zu der vorherigen Zeit waren sie eben sehr stark an meiner Seite, ohne dass ich wusste, dass es sie sind. Also wirklich wusste, sondern halt etwas gefühlt habe und das mich immer hat weitergehen lassen. Und bei dir klingt es ja auch sehr stark danach, dass es wie etwas in dir gibt, das natürlich durch viele Sachen, wo du selber deine Heilung dann auch begonnen hast, dann die Schichten sich auch lösen konnten. Aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Und hast du dieses auch so dieses Gefühl von, da ist eine Kraft und da ist etwas in mir, eben auch dieses Licht, das ich in die Welt bringen möchte und das ja auch mit einer Kraft verbunden ist. Es ist ja nicht nur Licht ist rosarot, sondern Licht hat eine Kraft in sich. Kannst du das auch wahrnehmen oder hattest du das schon immer mal wahrgenommen oder kam das irgendwann so auf eine ganz besondere Art und Weise zu dir, dass du eben auch diesen Weg so gehen möchtest?
Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer gehofft hatte, dass es noch mal leichter oder schöner wird. Und dieser Satz, das kann jetzt noch nicht alles sein, das habe ich nicht so richtig bewusst gedacht, aber ich habe, glaube ich, immer diese Hoffnung gehabt. Und lange, lange, lange habe ich einfach funktioniert. Aber mit Funktion kann man so schlecht Mutter sein. Man kann sehr gut funktionieren. Ich habe in meiner ersten Ausbildung bin ich Krankenschwester und habe dann die Heilpraktikerschule gemacht, habe eine Stationsleitung, eine Pflegedienstleitungsstelle dann gehabt, habe in der Ambulanz lange gearbeitet, bin mit Hubschrauber geflogen und ich habe einfach super funktioniert. Es hat alles gut funktioniert, wirklich. Und auch mit der Partnerschaft ging es am Anfang irgendwie, weil ich ja nur mit mir in der Partnerschaft war. Aber ein Kind eröffnet einen Raum, der ganz anders gehalten werden darf. Und wo das Kind eben auch berührt an Dingen oder an Punkten, die man in der Funktionsebene für sich auch verschließt. Und wenn ich aber mir eigentlich wünsche, das Leben darf noch lebendiger oder intensiver oder schöner werden und mein Kind mich aber immer wieder an diesen Punkten berührt, wo ich eigentlich keine Schwingungsfähigkeit habe, da habe ich gemerkt, da habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann war es wirklich auch eine tiefe, tiefe Reise, dem zu begegnen und diesen Raum in mir zu halten. Und jedes Mal ein Stück weiter zu erweitern, mich dem auszusetzen, das zu fühlen. Und in der ersten Ausstellung, die ich bei meinem dann ja Lehrer auch gemacht habe vor 23 Jahren, hat er gesagt, ja, also so in der Gruppensituation an so einer Geschichte zerbricht man oder man erntet eine ganz große Kraft. Diese Kraft für Menschen einzusetzen, das ist das, was dann ja, Heilung bringt auch für das System.
Ja, das ist sehr beeindruckend und sehr kraftvoll und eben auch interessant, dass du über dein eigenes Muttersein dann wieder mit dieser Kraft noch tiefer dich verbinden konntest und das ja auch wieder ein lebenslanger Prozess ist, der nicht aufhört, sondern mit jedem eigenen Heilen kommt ja wieder eine neue Kraft weiter hervor und das ist ja genau das, was dich auch ausmacht und wo mir jetzt auch so klar wurde beim Lauschen von dir, was du erzählt hast, worüber wir jetzt auch heute sprechen möchten, dass du eben auch die Kraft hast, an Plätze zu gehen, die zum Beispiel für mich wahrscheinlich sehr überfordernd sind. Sicherlich auch für dich. Ich möchte es jetzt nicht absprechen. Aber wenn du so erzählt hast, was du bisher auch schon gemacht hast, dass du da wie noch mal anders gelernt hast, dann für dich auch da sein zu können, weil du eben letztes Jahr ja an einem Platz warst, der sehr herausfordernd ist mit vielen Energien, um dort aber auch an einen Platz zu kommen, um eine Kraft zu fühlen. Also, das dann so aufgeladen ist von Energien, die eigentlich wirklich nur Leid in sich tragen, aber da dann auch so diesen Teil herauszufinden, wo ist da diese Kraft darin? Möchtest du da mal drüber erzählen, was dich da erstmal hingerufen hat, also welcher Platz das überhaupt ist, was hat dich da hingerufen und was war dann so diese innere Kraft, die du dann auch vielleicht dort in dir auch wieder spüren konntest?
Ja, mag ich gerne teilen, weil das auch eine innere Reise tatsächlich war für mich. Und zwar war ich letztes Jahr mit einer Aufstellergemeinschaft, Aufstellergruppe, 6 Tage in Auschwitz. Und mein Lehrer fährt jetzt schon seit vielen Jahren, alle 2 Jahre einmal dorthin und macht dort 6 Tage Aufstellen in Auschwitz, hören auf die Stille. Und für mich war das, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, wow, das ruft mich. Und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt fahre ich mit. Und ja, Harald kenne ich jetzt wirklich auch schon lange und habe auch bei ihm in der Ausbildung assistiert und mittlerweile verbindet uns auch eine Freundschaft und Verbundenheit. Und ich hatte das Gefühl, mit ihm an meiner Seite kann ich das gut aushalten. Und trotzdem war das auch nach der Anmeldung, also ich habe mich ein Jahr vorher angemeldet, auch eine innere Reise, weil ich nicht wusste, was mich dort erwartet. Und ich wusste aber, mich ruft das und ich möchte da gerne hin, weil ich das Gefühl habe, dass Auschwitz und alles, wofür es steht und alles Leid, was dort geschehen ist, uns bis heute mehr, ja, nicht beeindruckt, also einen Eindruck hinterlassen hat und uns geprägt hat, als wir, auch wenn wir so viel darüber sprechen, wirklich fühlen können. Und das war auch eine der wesentlichen Erfahrungen dort vor Ort, das Zulassen all der Gefühle, die dort wach werden, die wir, wenn wir darüber sprechen und uns nicht dem aussetzen, nicht im Mindesten resonieren können.
Ja, das kann ich voll nachempfinden und ist ja auch so ein Ort, der auch so tabuisiert wird. Also sobald man dann anfängt drüber zu sprechen, merke ich auch, hat man dann geht mehr schnell in so ein Feld von, oh nee, das will ich jetzt nicht hören. Oh nee, das ist mir jetzt zu viel. Weil es natürlich auch, wie du sagst, wir haben es ja gar nicht gelernt zu fühlen, sondern wir wurden ja damit schon in der Schule, schon als junge Kinder damit überfordert über dieses Wissen. Also es wurde ja rein nur ein Informationsfeld darüber kreiert, über das wir nur sprechen, wann was wie passiert ist. Und also ich weiß noch als Kind, ich war völlig überfordert damit und wir waren damals in Dachau, auch mit der Schule. Und das hat mich ganz viele, also Jahre, glaube ich, danach noch geprägt, weil es wurde ja nicht drüber gesprochen, wie es einem dort geht, also was man fühlt, sondern das ging immer nur darum, wir müssen Bescheid wissen. Und das hat mich immer völlig irritiert, weil dieses Bescheidwissen ist ja was ganz anderes, wie sich zu erlauben, was wir dann in uns tragen, weil es auch weitergegeben wurde durch die Generationen und vor allem die Generationen, die ja noch weniger darüber sprechen im Sinne von, was sie fühlen, sondern nur auch da wieder nur das Wissen darüber, wann etwas wie passiert ist. Und Und es ist halt ein ganz großes Feld von Tabuisierung, also dieses nicht darüber sprechen wollen, weil es schon so viel getan wurde. Und gleichzeitig, wie du auch sagst, etwas, was uns alle so sehr prägt in unserem ganzen Sein. Und dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo unser Bewusstsein dafür auch mehr Raum bekommen darf, um damit auch einen Umgang zu haben. Und deshalb finde ich es auch so wertvoll, dass du genau darüber jetzt auch mehr teilen möchtest, was dich da auch, ja, vielleicht auch berührt hat und wie diese Energie, das, was wir darüber an Informationen haben, sich verändert hat zu dem, was du dort wahrgenommen hast und auch in der Gruppe natürlich dann auch, weil das macht ja dann auch noch mal viel und wirklich mehrere Tage dann auch dort zu sein. Magst du da ein bisschen was dazu teilen?
Ja, sehr gerne. Und auch danke, was du gerade noch so reingegeben hast. Ja, durch diese schulische Informationswissensebene und gleichzeitig ja auch, also wir haben ja in der Schule als Hitler das rosa Kaninchenstahl oder das Tagebuch der Anne Frank gelesen und uns ja sehr viel damit beschäftigt. Aber so wie es ja oft auch in der Schule ist, ist es eine Wissensvermittlung, die in einer nicht Eindimensionalität, aber einer Geringdimensionalität irgendwie da ist, weil das ein Empfinden oder ein Wissen eigentlich in den Klassenraum kommt, wozu es keine Öffnung gibt, damit umzugehen. Also, wenn ich 1 plus 1 gleich 2 lerne, ist das eine reine Wissensvermittlung. Wenn ich im Wert- und Normen- oder Religionsunterricht über Nächstenliebe spreche, ist das eine andere Dimension. Und wenn ich dann in das Zentrum des Erlebens unserer Volksgeschichte komme, wo ja noch ganz andere Dimensionen zu fühlen sind von Täter, von Opfer, von Schuld, von Verantwortung, von unglaublichem Leid auf allen Seiten, von Unmöglichkeit, Dinge zu entscheiden, von eingebunden sein in ein Tun, in ein manchmal nicht ganz freiwillig gewähltes Tun auf allen Seiten. Dann ist es eine Dimension, die sich ja über eine reine Wissensvermittlung dann und dann war das und das und jetzt lest mal hier diesen Roman und so weiter. Das ist ja nicht zu fühlen, das ist nicht zu fassen. Und viele Schüler sind entweder emotional total überfordert und können auch das ja wieder nicht verbalisieren oder ausdrücken oder haben dafür keinen Raum, oder sie schneiden das ab. Und das ist ein Kennzeichen von Traumatisierung. Und ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger auf dieses Thema, obwohl es so breit getreten wird und so immer wieder in die Erinnerung gerufen wird, und das ist auch gut so, trotzdem darauf irgendwie traumatisiert reagieren. Weil das noch nicht in eine wie auch immer geartete Verarbeitung geht.
Ja, und das ist ja auch gar nicht so einfach, weil ich weiß noch, dass, also bei mir auch, wenn ich mit älteren, also wenn ältere Menschen dazu sich beziehen, die das auch wirklich erlebt haben, also vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt diese ganz intensiven Themen in einem KZ, aber so dieses ganze Kriegsgeschehen, wo auch, also in Heilbronn war das zum Beispiel so, Heilbronn war sehr betroffen, sehr intensiv und da gab es ganz schlimme Dinge einfach auch und da hat mein Schwiegervater immer viel darüber erzählt, also Ex-Schwiegervater sagt man das dann, glaube ich, bin ja nicht mehr verheiratet. Auf jeden Fall hat er da immer viel darüber erzählt und hat gleichzeitig auch gesagt, ja, aber ihr braucht heute alle Therapien, wir haben ja auch keine, wir haben das ja auch nicht gebraucht und das ist ja das Thema, also Es wurde dort halt auch gar nichts aufgearbeitet. Also wir tragen ja halt dieses Trauma in uns. Nicht, weil jetzt unsere Vorfahren Schuld daran haben, überhaupt gar nicht. Aber weil dort ja auch gar kein Raum dafür war, überhaupt etwas aufzubereiten. Weil dort war ja auch sowas wie, wenn man sich dann, also wenn man da eine Therapie braucht, dann ist man ja doof. Also da war ja noch ein ganz anderes Verständnis davon, wie es heute ist. Heute haben wir ja endlich dieses Verständnis, dass wir Therapie nutzen dürfen, dass wir Unterstützung nutzen dürfen, um heil zu werden. Es war ja in der Generation gar nicht möglich und damit hat sich das ja alles auch so stark überlagert, diese ganzen Traumathemen auch. Und dass wir jetzt eben an dem Platz sind, um das auch freier werden zu lassen und dafür natürlich auch unsere eigene Geschichte da drin auch wieder erkennen dürfen, die ja gar nicht so weit her ist. Also das ist ja nicht lange geschehen. Die meisten von uns haben entweder Eltern oder Großeltern, die aus dem Bereich kommen. Also es ist nicht 10 Generationen dahinter, sondern das ist ganz unmittelbar. Und die hat unser ganzes Sein ja auch sehr, sehr stark geprägt. Und deswegen finde ich es auch so schön und so wertvoll, dass du jetzt dieses Thema in ein anderes Bewusstsein bringst, weil es das eben auch braucht. Und es braucht auch Menschen, die dafür gehen, dieses Feld jetzt in ein Bewusstsein zu bringen. Und was ist es, was dich da so gerufen hat und was dich da auch innerlich berührt? Also es ist ja immer so, dass man immer eine Resonanz hat. Also ich habe es jetzt nicht so stark wie du. Ich spüre, dass es die Notwendigkeit gibt, aber ich würde jetzt nicht dafür losgehen. Also ich habe andere Themen und so haben wir ja alle auch unsere eigenen Themen. Was ist es bei dir, was dich so tief im Inneren berührt hat? Also kannst du das benennen oder ist es eher ein Gefühl oder wo ist das entstanden?
Ja, ich habe das Gefühl, dass das auch durch meine eigene familiensystemische Prägung immer wieder auch im Feld mitschwingt. Und ich weiß, dass ich in dieser Zeit, wo wir 5., 6. Klasse, Orientierungsstufe in der Schule viel darüber gesprochen haben, dass ich auch viele Bücher zusätzlich gelesen habe und das Gefühl hatte, ich verstehe es nicht. Also da ist ganz viel, aber ich kriege es nicht gegriffen. Ich kann das nicht, also ich kann die Traurigkeit spüren, ich kann das Leid spüren, ich kann das, aber ich kriege das nicht gegriffen. Das ist wie so ein Bereich, ich kann das nicht verstehen, weil das eben nicht 1 plus 1 gleich 2 ist. Und ja, beim Aufstellen ist es so, also wenn wir deutschsprachigen Raum aufstellen, dann sieht man immer wieder in Familienaufstellungen, wie diese Zeit Auswirkungen hat bis heute. Und wenn ich denke an eine Aufstellung, die wir in meiner Ausbildung gemacht haben, wo ein Mann kam und da wurde der Großvater aufgestellt und der war ein hoher Offizier und wir waren in der Ausbildungsgruppe so, ich glaube, Mitte 45 Leute und Harald hat dann viele Tote hingelegt und dieser Offizier stand da und war erfasst von dieser Bewegung. Also in der Verantwortung für diese toten Menschen, also dass die gestorben sind, in der gleichzeitigen Wahrnehmung davon, genau die Verantwortung zu haben, trotzdem eingebunden zu sein, dann diese Ideologie, die dann zu einer Handlung geführt hat, die die Menschenleben beendet hat. Und gleichzeitig ja der Großvater, der auch eben der Vater, ein Vater war, ein Sohn irgendwann mal war, ein Enkel, ein liebevoller Ehemann, eben der Großvater von diesen Menschen. Und diese Vielschichtigkeit in Aufstellungen ist immer wieder sichtbar. Und diese Konfrontation zwischen Täter und Opfer, die Einbindung von Tätern in ein Gewissensfeld, in eine Wahrheit, in eine Geschichte, die sie in dem Moment, in der sie in dem Moment folgen, das hat mich immer sehr berührt. Und was es auch für Auswirkungen auf die verschiedenen Volksgruppen hatten, auf die Soldaten, auf die Vertriebenen, auf die Kriegsgefangenen, auf die Menschen, die in KZs eingeschlossen worden und umgebracht worden sind. Das ist immer wieder in Aufstellungen in verschiedenen Ebenen spürbar, weil wir alle in dieses Feld eingebunden sind. Auch wenn da drumherum eine Sprachlosigkeit herrscht. Und das ist das, auch was ich aus Auschwitz mitgenommen habe, ist, ich kann darüber sprechen, weil ich dort eine Erfahrung gemacht habe, die möglich macht durch diese Gruppenprozesse, die wir dort auch hatten, durch die verschiedenen Aufstellungen, durch die Meditation dort im Konzentrationslager, durch die Aufstellung dort vor Ort und sich dem wirklich diesem Feld auszusetzen, habe ich das Gefühl, in mir ist einiges an eine richtige Stelle gerutscht, so dass ich anfangen kann, darüber zu sprechen und diese Sprachlosigkeit weniger geworden ist.
Ja, das ist ganz wundervoll und das ist ja auch, jetzt sprechen wir über Sprechen und bei mir geht die Stimme zu oder der Hals zu, aber das ist genau dieses Thema, dass wir jetzt auch kollektiv und vor allem wir Frauen wieder unsere Stimme finden für das, was wir, also unsere Stimme auch wie weggedrückt haben. Und das ist sehr interessant eben, wenn ich dir so lausche, dass du ja schon ganz früh mit dem Thema Täter-Opfer konfrontiert wurdest und dadurch auch irgendwie so dieses Innere in dir, wie das mehr sehen wolltest als nur noch in eine Ausrichtung und dieses Thema im Moment ja auch so wichtig ist, weil wir sind nicht mehr an den Plätzen, wo es nur noch Täter und nur noch Opfer gibt. Was eben ein ganz großes Thema ist und das ist darüber. Es ist ja die Machtthematik und das hast du jetzt auch so gut beschrieben. Also durch dieses, wenn Menschen dann auch etwas ausführen müssen, was sie ja gar nicht wollen, aber weil sie in der Position des Offiziers oder was auch immer sind. Und wie intensiv diese Machtthematik bei uns im Moment gerade auch so mit reinschwingt und wo wir eben jetzt auch wieder unsere Stimme nutzen dürfen, um mehr darüber zu sprechen, also weniger um dieses für dieses Opfer-Täter-Thema, sondern noch viel mehr bewusst machen, wie kommt jemand auch an diese Plätze, weil es eben sehr, sehr häufig dieses große Machtfeld gibt, über das wir dann meist gar nicht mehr sprechen, sondern dann werden Menschen an Plätze gestellt, die sie ja gar nicht erfüllen möchten, aber sie müssen es tun. Ich meine, natürlich haben wir alle auch immer die Wahl, das ist keine Frage, nur wir wissen nie, was passiert, wenn du an so einem Platz stehst, in so einer Situation und darüber zu richten im Außen ist halt auch immer das eine. Und da ist jetzt auch nicht so das Thema, worum es mir geht, sondern mir geht es eher darum, was dir ja auch, also was ich jetzt so raushöre, ist einfach so, zu erkennen über das Sprechen, was für eine Vielfalt in diesem ganzen Feld ist und was wir oft ja gar nicht wahrnehmen, weil wir ja so stark auf dieses, da gibt es jemand, der hat Schuld, da gibt es jemand, der ist Opfer, der ist Täter, also dieses sehr stark eingruppiert haben und das ist ja auch das, was du beschreibst mit den Aufstellungen, was ja dann viel mehr aus der Tiefe hervorbringt, was tatsächlich alles noch drin ist. Und da sehen wir auch immer nur Ausschnitte. Und das finde ich auch so schön, dass du dann dafür deine Stimme jetzt auch nutzt, weil es, wie ich es vorhin gesagt habe, so ist ein neues Bewusstsein dafür zu schaffen an der Stelle. Und wie würdest du das beschreiben? Was diese ganzen Informationen, oder es sind ja nicht nur Informationen, sondern eher was diese ganzen Energien, die jetzt gerade auch wieder durch dich so in das Feld kommen, auch dich umgeben, in deine Arbeit mit reinwirken. Wie fühlst du, wo hat es jetzt überall seinen, also eben auch wieder seinen Eindruck, in uns und was beschäftigt dich da, womit wir damit auch weiter sein können?
Ja, Menschsein ist so vielschichtig.
Hm.
Und gerne möchten wir es einfach haben. Und ich glaube, dass wirkliche Präsenz, wirkliches authentisch Sein, wirkliches Menschsein wirklich vielschichtig ist. Und wenn wir den Raum in uns öffnen, Dinge zu resonieren. Und das ist wirklich wie so ein Muskel, den wir trainieren. Also Dinge, also Gefühle, die kommen, nicht wegzudrücken, sondern sie da sein zu lassen. Und wenn wir das tun, dann kriegen wir eine Ahnung, wie vielschichtig Leben ist und wie reichhaltig. Und es gibt nicht nur die lichte Seite, sondern es gibt alles. Und wenn wir aushalten lernen, zu fühlen, wo wir eingebettet sind, dann stehen wir an dem Ort, an dem wir sind, mehr ganz. Und dann können wir diesen Ort, an dem wir sind, an dem, also da, wo du jetzt bist, der oder die jetzt zuhört, kann kein anderer Mensch sein. Es ist nur, bist nur du. Und du bist so viel. Von außen sieht man vielleicht, ja, du bist eine Frau und du hast das und das Alter. Und wenn du dann vielleicht über etwas sprichst, dann, ach, du bist halt die und die. Und wir versuchen das ja alles irgendwie so einzukategorisieren. Aber die Vielschichtigkeit, die du in dir spürst, die ist ja auch an diesem Platz. Und wenn wir mit Auschwitz zu tun haben, dann nehmen wir auch das Feld noch wahr, was nicht nur in unserem Jetzt-Bewusstsein stattgefunden hat, sondern was auch über die Generationen stattgefunden hat. Und was wir auch noch mittragen. Und dann wird es noch komplexer. Und das zu lernen in der Bewegung, in der Integration mitzutragen im Tag, sorgt dafür, dass wir auch demütiger werden, dass wir vielleicht an manchen Punkten das Recht haben, leichter aufgeben können, um dann vielleicht auch mal den Kopf zu neigen und zu sagen, es tut mir leid, das war nicht gut. Oder ich sehe, dass das, was du sagst, deine Wahrheit ist und das ist aber meine Wahrheit und wir müssen jetzt gucken, wie finden wir einen guten gemeinsamen Weg. Und im Endeffekt das in uns fühlen, Gefühle fühlen, dem einen Raum geben, uns der Vielschichtigkeit des Lebens zu öffnen, auch ein großer Schritt in Richtung Frieden ist. Und was passiert, wenn wir einer Geschichte, einer Machtstruktur, einer Ideologie folgen und uns in diesen Geschichten verlieren, weil wir denken, das ist die Vereinfachung des Lebens? Dann landen wir in Kreuzzügen, dann landen wir in Auschwitz und dann landen wir bis heute in Kriegen. Und das berührt mich sehr, weil meine Geschichte ist, hat auf mich Auswirkungen. Aber wenn wir diese Räume nicht öffnen, auch für den anderen zu sehen, in seiner hundertprozentigen Wahrheit für sich, dann kommen wir nicht in die Demut für Frieden.
Ja, das kann ich sehr fühlen, ja. Und das ist ja auch diese Frequenz, die wir jetzt haben, diese Multidimensionalität, also dass wir eben auch nicht mehr angepasst sein müssen, also dass wir auch nicht mehr kategorisiert werden können, so wie es ja auch zu der Zeit getan wurde. Das ist ja auch noch mal so eine ganz tiefe Traumathematik auch in dem ganzen Feld, dass du dann aufgrund einer Kultur die du irgendwie, mit der du verbunden warst, dann eben in eine Kategorisierung gekommen bist, auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Also dieses einkategorisiert werden, das ist ja auch damit auch noch mal so tief in dem Trauma mit drin. Da gibt es ja keine, also klar, Menschlichkeit sowieso gar nicht und dadurch halt auch keine Möglichkeit, die Menschen in ihrem ganzen Sein anzuerkennen und dann auch noch in dieses Eingruppieren, also ich finde da gerade nicht die richtigen Worte. Worum es mir geht, ist, dass wir jetzt gerade aus den Gründen immer noch mehr dieses angepasste Sein auch befreien dürfen. Weil, wie du es gesagt hast, wenn ich meiner eigenen Wahrheit mehr Raum gebe, dann kann ich nämlich auch viel einfacher akzeptieren, dass es auch andere Wahrheiten gibt. Und auch darin ist ein ganz großer Friedensteil enthalten, dass wir eben nicht mehr eine einzige Wahrheit brauchen und die dann eine Macht bekommt und eben Anhänger oder was auch immer, sondern dass es diese Multidimensionalität, diese Vielschichtigkeit geben darf. Und je mehr ich sie in mir lebe und damit auch anderen die Möglichkeit gebe, sie auch zu leben, umso freier werden wir ja in allen Bereichen. Und das sind wir jetzt im Moment wie an einem Beginn. Und deshalb gibt es immer an so einem Beginn auf der anderen Seite noch mehr von dem, was schon immer gemacht wurde, um dieser Macht immer noch mehr Macht zu geben. Und das sind wir ja auch auf der Welt genauso. Also wir haben ja genau dieselben Situationen jetzt aktuell immer noch. Und das ist ja so schrecklich an der Stelle, dass auch da Menschengruppierungen in ein Feld gebracht werden und ja, also und da gar keine Unterscheidung gemacht werden kann. Also es ist so grausam, deswegen fehlen mir da auch immer die Worte dafür, weil das gar nicht mit Worten beschrieben werden kann. Aber genau darum geht es gerade, dass wir mehr hinschauen, ohne jetzt die Nachrichten anschauen zu müssen, weil davon bin ich jetzt nicht ein Freund, aber hinschauen, was macht es denn mit uns, wenn wir uns mit den Themen auch wieder beschäftigen und auch mit unserer Geschichte beschäftigen. Und für mich ist auch immer wichtig, das habe ich jetzt auch schon immer mal wieder geteilt, wir müssen nicht nach hinten heilen. Also wir heilen nicht in die Vergangenheit. Energie fließt nie nach hinten und es ist auch nicht gut, sondern wir dürfen unseren Platz heilen, um dann nach vorne unsere Energie zu senden. Und dafür sind wir gerade alle hier, also jeder an seinem Platz. Und da die Frage so an dich, gab es denn so ganz tiefe Momente für dich dann auch dort, wo dir das noch mal mehr bewusst wurde, weshalb genau du dort auch bist, um für dich jetzt wie so weiter nach vorne diese Energie ins Feld zu geben?
Es gab viele Momente, die sehr, sehr intensiv waren. Und vielleicht würde ich auf drei einmal eingehen. Das eine war, dass wir als große Gruppe aufgeteilt waren in Kleingruppen. Und wir waren zu viert. Und da gab es so ein, also wir haben immer wieder als Kleingruppe zusammengearbeitet. Und es ist mir am Anfang so schwer gefallen, über das, was ich dort in Auschwitz, im Konzentrationslager Stammlager 1 und auch im Stammlager 2 in Birkenau dort empfunden habe, in Worte zu fassen. Und wir haben, also jeder hatte immer 20 Minuten, über seine Erlebnisse zu sprechen. Und indem ich den anderen Menschen zugehört habe, die in meiner Gruppe waren, konnte ich langsam so weit in die Verfügung über meine innere Bewegung kommen, dass ich auch anfangen konnte, darüber zu sprechen. Also die Sprachlosigkeit hat aufgehört. Und wir in dieser kleinen Gruppe habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit all den Fragen, mit all den Unmöglichkeiten, mit all der Verzweiflung, mit allem sein durfte, sowohl persönlich als auch kollektiv. Und das war für mich eine so heilsame Erfahrung, in dieser kleinen Gruppe sein zu dürfen, auch wenn ich Dinge vielleicht anders resoniert habe als die anderen. Also eigentlich ein sehr individueller Prozess für mich in der Erfahrung mit der Gruppe aus Individuen. Und vielleicht ist das auch ein Stück Menschsein, dass wir alle individuell sind und dass wir alle unsere ganz eigene Bewegung haben.
Hast du da ein Beispiel dafür, wo du wie sowas ganz anderes wahrgenommen hast? Also wenn du es teilen möchtest, aber hast du da noch eine Erinnerung an etwas?
Ja, wenn wir wenn wir in Auschwitz sind, dann ist das ein Opfergedenkort. Und ein Opfergedenkort oder ein Opferort, eine Opfererfahrungsebene geht nur, wenn es einen Täter gibt. Und wenn wir in der reinen Opferwahrnehmung bleiben, dann haben wir die Täter nicht im Blick. Und wenn wir die Täterbewegung nicht in den Blick bekommen, dann kann das alles nicht heilen. Und wenn man im Stammlager 1 ist, dann ist die Resonanz und die Schwingung von unsagbarem Leid. Und dieses Leid resonieren ganz viele Menschen. Und ich habe immer wieder, und wahrscheinlich kommt das aus meiner eigenen Geschichte, weil ich ja Vater und Mutter in mir habe, bei denen ein Mord geschehen ist. Das heißt, ich habe eine Bindung zu meinem Vater, der Täter ist, und ich habe eine Bindung zu meiner Mutter, die ein Opfer ist. Und sie sind auch immer wieder verstrickt in verschiedenen Ebenen. Das ist ja nicht schwarz-weiß. Aber ich glaube, wir müssen auch immer den Täter mit in den Blick bekommen. Und den Täter in seiner Einbindung, in seiner Menschlichkeit, in seiner Verantwortung, in seiner Schuld, in seiner Vielschichtigkeit der Emotionalität oder auch Abgeschnittenheit, ist auch dort in Auschwitz natürlich eine sehr, sehr schwierige Energiefrequenz. Wer waren die Menschen, die dort waren? Und auch das ist nicht schwarz-weiß. Und wir denken, vielleicht haben wir eine Ahnung davon, was dazu geführt hat oder wer sie sind. Oder wir machen uns es wieder im Versuch, es einfach und aushaltbar zu machen, haben wir eine ganz schnelle Meinung darüber. Und ich hatte an manchen Punkten tatsächlich so ein Gefühl von, ich resoniere auch die Vielschichtigkeit der Täter. Und darüber zu sprechen, an einem solchen Opferort, wo so viel Leid durch Schuld und fehlgeleitete Verantwortungsmacht sozusagen geschehen ist, da dann in eine Menschlichkeits- oder in eine Betrachtung über die Täter zu gehen, war wirklich herausfordernd. Und ich glaube, dass wir aber heilen können, wenn wir alle im Feld sehen und die hinzufügen, wie in Aufstellungen auch.
Ja, also ich kann das so nachfühlen und vielen, vielen Dank auch jetzt hier für das Teilen. Und also das ist so wichtig, was du sagst. Und ich erinnere mich noch, ich habe auch vor vielen Jahren, war ich auch bei einer Frau, die auch immer wieder Aufstellungen gemacht hat, aber es waren andere, es waren keine klassischen Familien, sondern so dynamische Aufstellungen hat sich das genannt. Und zu der Zeit gab es auch in Winnenden ein ganz schlimmes Schulamok-Geschehen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das in das Feld kam, zu diesem Raum, wo wir eben waren. Auf jeden Fall war das plötzlich Thema. Und ich weiß noch, dass ich und noch eine andere Frau, wir ganz, ganz tief mit dem Täter uns plötzlich verbunden haben. Und das war ganz intensiv. Dieses Mitgefühl dann fließen zu lassen. Und wie so eine, also auch dann wie so eine Trüberenergie war, wie kannst du jetzt mit dem Täter mitfühlen? Und damals habe ich aber auch gemerkt, dass es darum geht, also das, was du gerade beschreibst. Und da geht es eben nicht, und das ist so ein anderes Mitfühlen. Also da geht es nicht darum, das wegzumachen, was geschehen ist. Und das ist ja auch das, was wir oft so bei Vergebung haben. Also vergeben bedeutet nicht, dass wir dann das einfach wegmachen, was war, ganz im Gegenteil. Aber es gibt eine Energie, die wichtig ist zu fühlen, weil wir wie alle in uns auch diesen Platz haben. Also wo wir auch diese Energie haben, die halt nur nicht ausagiert wird an den Plätzen. Aber im menschlichen Feld haben wir immer diese Energie, die auch an diese Plätze gehen kann, je nachdem, wie unsere Reise hier auch auf dieser Erde ist. Und deswegen verstehe ich das so gut, was du gerade zum Ausdruck bringst. Und vielleicht ist es nicht ganz so für jeden jetzt nachvollziehbar, aber schon allein dieses mal reingeben und mal darüber oder diese Energie auch zu bewegen, bewegt schon etwas. Und genau das ist ja das, was du auch beschreibst und was jetzt auch so wichtig ist, und da eine andere Form zu bekommen. Also ist es nicht auch plötzlich umzudrehen oder irgendwas anderes zu machen, aber diese ganzen Facetten zu sehen. Und ich hatte das auch mit Mareike im letzten Podcast geteilt zum August, deswegen passt es jetzt auch so gut jetzt hier mit hinein in diesen Podcast, dass wir ja jetzt wirklich auch austreten aus diesem Opfer-Täter-Feld. Weil wir haben das auch viel zu oft eben sehr einseitig auch belagert und gar nicht in der Qualität des Mitfühlens, sondern eher dann eben leiden und leid. Also wir sind es halt gewohnt, schnell in das Mitleiden zu gehen, und dann bieten sich, sage ich mal, die Opferfrequenzen besser an. Und das Mitfühlen bedeutet nämlich, andere Energien zu fühlen als jetzt nur im Leid. Und Leid hat keine Kraft. Leid hat immer nur eine Energie von, dass jetzt in dem Feld die Kraft verloren wird, weil dann ja wieder ein Schuldiger gesucht wird. Also dann geht es nicht in die Eigenermächtigung, sondern dann geht es in diese Schuldfrequenz. Und die hat nichts mit Ermächtigung zu tun.
Ich glaube,
Ja.
viele Menschen haben, und das ist auch ein ganz wertvolles Gefühl, dass vielleicht das Gefühl, dass wenn man anfängt, Mitgefühl mit den Tätern zu bekommen, dass das dann wie entschuldigt wird. Oder dass sie dann, dass dann die Opfer weniger, als würde man das Leid wegmachen wollen oder so, und genau das ist ja das, was ich meinte mit dem, wenn wir uns der Erde von Auschwitz aussetzen und auf die Stille lauschen, die ganz viele Informationen in sich trägt, dann erfassen wir nach und nach erst einmal die Größe der Tragik. Und wenn ich resoniere, auch die Täter müssen in den Blick kommen, macht es das nicht klein, was sie getan haben. Und dadurch, dass aber dieses Feld so wenig geübt ist, ist es für viele erstmal vielleicht schwierig zu hören. Wenn wir die Täter mit ins Feld oder wenn wir das mit ins Blick, ne, in den Blick nehmen, bekommt es eine Vollständigkeit. Und das ist ungeübt und vielleicht für viele Menschen auch ein Gefühl von, ich will das wegmachen. Ich will das nicht haben. Und ich glaube, und das ist einer der Learnings aus Auschwitz für mich, wir können das nicht wegmachen. Das gehört dazu. Und wenn ich mich über meinen Mann ärgere, ganz plattes Beispiel, aber dann finde ich ihn ja doof dafür, wie er ist, und ich möchte das einfach wegmachen. Ich möchte gerne Recht haben dann darüber, wie ich die Welt sehe. Und so geht es aber leider nicht. Das ist nicht, wie Leben funktioniert, weil er hat in dem Moment ja eine ganz eigene Wahrnehmung von Welt. Und wenn ich mich berühren lasse, wenn ich mein mein Herz öffne an einem Punkt, wo es wirklich eng wird, wo ich am liebsten weglaufen würde, weil ich das nicht fühlen will. Wenn ich da stehen bleibe und dem Gegenüber zuhöre, mich berühren lasse, dann bin ich danach, wenn ich das gehört habe, nicht mehr dieselbe, die ich vorher war, weil ich etwas resoniert habe, was meine Geschichte erweitert. Und so ist es auch in dieser Erfahrung, die ich zumindest mit und um Auschwitz gemacht habe, dieses Gefühl, wir dürfen die momentane Betrachtung oder wie gehen wir mit den Dingen um, erweitern um das Erleben von Tätern. Also es wird vollständiger, wenn wir die Täter mit in den Blick nehmen. Und dadurch vielleicht auch können wir besser in die Verantwortung gehen, zu entscheiden, das möchte ich nicht mitmachen. Und dadurch auch zu Frieden beitragen, weil ich war noch nicht in dieser Situation. Aber dieses Gefühl, ich möchte nicht mehr still sein, sondern ich möchte meinen Platz einnehmen. Und dafür brauchen wir beide Seiten. Wir brauchen immer beide Seiten, um zu Frieden zu kommen.
Ja, und sogar wie noch mehr sozusagen. Also, weil die beiden Seiten haben ja auch wieder alles in sich. Und mir kommt gerade, dass wir einfach mehr und mehr das Menschsein sehen und gar nicht mehr, auch da nicht mehr kategorisieren. Also, weil jegliche Kategorisierung, jegliche Bewertung bringt etwas rein, was dem gar nicht entspricht, was mein Gegenüber ist. Und das fängt ja schon im Kleinen an. Also wie du es jetzt gerade so wie mit deinem Mann reingebracht hast und dass wir uns einfach immer mehr auch wieder selber klar werden, wo grenze ich denn andere Menschen ein? Also es fängt ja schon im ganz Kleinen immer wieder an. Und dass wir immer mehr erkennen, dass wir alle Menschen sind, die hier eine Erfahrung machen auf diesem irdischen Pfad. Und wir wirklich keiner von uns weiß, welche Seelenerfahrung wir auch machen möchten. Und dass wir aber eine menschliche Erfahrung machen möchten. Das ist schon mal ganz klar. Wir wollen das Menschenleben hier erfahren. Und wenn wir jetzt so auch im yogischen ist das Göttliche hat 9 verschiedene Namen, also im Kundalini-Yoga. Und diese 9 Namen, da gehört natürlich auch das Zerstörerische hinzu. Und da kommt aber nicht, das Zerstörerische ist gleich Täter, sondern das Zerstörerische ist eine göttliche Qualität und sind dann aber noch 8 weitere. Das heißt, es ist ja nicht nur das eine, sondern wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir haben das alle. Eine wichtige Göttin ist die Kali, die auch zerstört, um Neues hervorzubringen. Also wir sehen, wir können ja auch gar nicht alles erfassen. Und ich möchte auch da das jetzt nicht absprechen, was alles Schreckliches geschehen ist und immer noch geschieht. Ganz im Gegenteil. Und wie du vorhin gesagt hast, der Frieden fängt dann an, wenn wir wirklich das Ganze sehen und nicht mehr nur die Ausschnitte. Und dass wir wirklich wieder mehr dieses Menschsein sehen an allen Plätzen und eben immer weniger Kategorisierungen machen, immer weniger Bewertungen machen. Für mich ist es auch immer wichtig, solange ich nicht direkt mit der Person gesprochen habe, kann ich mir gar kein Bild von jemand machen. Also, dass mir, und auch selbst da kann ich nur einen Ausschnitt wieder erfahren. Also wir können uns ja selbst oft noch gar nicht vollkommen erfassen. Wieso wollen wir dann immer alle anderen vollkommen erfassen? Und dieses, was du jetzt reingibst, hilft uns ja dabei, freier davon zu werden, dass wir es nur schwarz-weiß sehen müssen, sondern die ganzen Farbspektren, die dann in diesem ganzen multidimensionalen Sein enthalten sind, auch zu sehen.
Und ich
Und
glaube, ganz wichtig ist noch, dass Menschen, die vielleicht eine solche Opfererfahrung wie in Auschwitz oder in Flucht oder im Krieg erlebt haben, die vielleicht das anmaßend empfinden können, wenn ich meine Gedanken dazu teile, weil ich das ja nicht wissen kann. Und ich glaube, dass wir aus der privilegierten Situation natürlich auch diese Gedanken und diese Empfindungen und Erlebnisse auch betrachten können. Und das ist der Platz, an dem ich jetzt in der Welt bin, dass ich nicht in der leidvollen Erfahrung bin, die es dann vielleicht eindimensionaler macht. Also wenn ich eine ganz krasse Opfererfahrung habe durch Krieg oder durch Vertreibung oder durch Verleumdung oder so, dann ist es natürlich schwierig zu fassen, solche Betrachtungen anzustellen. Und das kann ich nicht wissen. Und ich stehe an dem Punkt, wo ich versuchen kann, mich dem anzunähern, um Menschen auch damit zu berühren, in meiner Arbeit da weiterzugehen und dieses Feld in sich zu dehnen, dass es diese Erfahrung vielleicht an einigen Stellen auf der Welt weniger gibt.
Ja, und es ist auch so wichtig, was du sagst, dass wir das klar nicht wissen können. Und vielleicht auch, wie soll ich sagen, manche meinen, dann haben wir auch nicht das Recht dazu, darüber zu sprechen. Das empfinde ich dann auch oft anders, weil wir ja jetzt auch über etwas sprechen, was uns kollektiv ja auch geprägt hat. Und wo ich auch merke, oder das ist ja auch oft bekannt, dass es gerade in den Zeiten dort Menschen gegeben hat, auch im Nachhinein, die ja schon immer davon gesprochen, also die selber Opfer waren und die dann immer schon davon gesprochen haben, dass es nicht mehr das Täter-Opfer-Bewusstsein braucht. Also die sind schon durch ihr Opfersein an einem ganz anderen Platz. Und manchmal machen die Menschen, die dann nicht das erlebt haben, eben noch mehr diesen ganzen Bereich immer noch zu einem Opfer-Täter-Bewusstsein. Die Menschen selbst gehen oft schon viel weiter an der Stelle. Und das finde ich auch immer so interessant. Und das zeigt ja auch, was da geschieht, was da auch im Herzen geschieht, wenn genau diese Menschen auch bereit dazu sind, den Platz ganz anders auch einzunehmen. Also weder sich selbst nur als Opfer zu sehen und eben die anderen nur als Täter, sondern da auch ein anderes Bewusstsein reinkommt. Und da habe ich auch mal ein Video gesehen es war aus einem anderen Land. Ich weiß jetzt nicht mehr welches genau. Und da ist auch einfach kulturell etwas passiert, also auch ein Mord passiert und dann sind die Männer von der einen Familie zu den Männern der anderen Familie. Also die einen waren wie die Opfer, die anderen die Täter und die Männer, die aus dem Opferfeld gekommen sind, wenn wir es jetzt so benennen wollen, sind zu den Männern aus dem Täterfeld, wo ein Mann aus diesem Bereich eben auch einen Mord getan hat und sind dorthin und haben die Männer umarmt. Und da kriege ich auch jetzt noch Gänsehaut, weil es darum ja geht, also dass meistens die Opfer noch mehr bereit sind, die anderen auch wieder als Menschen zu sehen und da eine ganz andere Energie frei werden darf, also ein Frieden entstehen darf. Und gerade auch in dem Männerfeld ist es so wichtig, dass wir eben auch da nicht mehr nur dieses, der eine ist böse, der andere ist lieb. Also da gibt es ja so viel, was da dann drin verhaftet ist. Und wenn wir wieder zulassen, dass wir auch da das nicht rosarot machen müssen, sondern also nicht wegmachen, aber anerkennen, dass da viel mehr Heilung geschehen darf, wenn wir solche Möglichkeiten auch entstehen lassen können, aufeinander wieder zuzugehen. Weil das passiert ja auch oft, dass dann die ganze Familie von jemand, also wenn es in einer Familie einen sogenannten Täter gibt, dann ist ja die ganze Familie dann auch noch davon betroffen. Und die andere Familie ist die, die dann auch davon betroffen ist, und dass wir da wieder Verbindung schaffen. Und das ist natürlich unglaublich viel, viel. Da braucht es ganz, ganz viel. Keine Frage, das ist nicht leicht. Und ich will da jetzt auch gar nicht sagen, das geht immer nur so. Es wird nur deutlich, was dann da frei werden darf, wenn es diese Möglichkeit gibt.
Ja, es auch passt zu der zweiten, du hattest mich ja nach Momenten gefragt dort vor Ort. In Israel ist das anscheinend so, dass viele Schulklassen einmal nach Auschwitz fahren, um dort die Erde zu berühren und diese Gedenkstätte dort einmal zu besuchen. Und die kommen dann mit ihren, also habe ich auch dort erlebt, gebündelt als Klasse mit ihrer Fahne und die folgen sozusagen einer bestimmten Führung. Und es ist ihr Ort zu gedenken. Und wir sind einmal einen halben Tag hatten wir dort vor Ort Zeit und ich habe mich dort den Orten nochmal ausgesetzt, die mir besonders wichtig waren. Und ich stand in einem Raum und habe mir ein Bild angeschaut und dann kam eine Klasse rein, so 15, 16. Und das ist ja wie ein Aufeinandertreffen von den Nachfahren der dort im Schicksal gebundenen Menschen. Und meine erste Reaktion war, von meinem Platz wegzugehen und dem auszuweichen. Und ich bin dann wie in einer Aufstellung einfach stehen geblieben und habe gesagt, ja, ich stehe hier als Nachfahre der Menschen, die dieses Lager aufgebaut haben und hier Menschen umgebracht haben. Ich bin das. Ich bin ein Nachkomme aus diesem Volk. Und die Klasse ist dann sozusagen wie um mich drumherum gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn das Opfersein sozusagen dann auch wieder in ein Recht haben umschlägt, wie schutzlos ich mich dann so ein bisschen gefühlt habe an diesem Platz, weil ich dachte so, ja, sie haben das Recht auf mich böse zu sein, weil ihre Vorfahren umgekommen sind. Und ich stehe da, ich bin eingebunden in dieses Feld. Und da gab es dann mit einem jungen Mann eine ganz intensive Begegnung mit Blicken. Und wir standen uns als Menschen gegenüber an diesem Ort und haben uns in die Augen geschaut. Und ich stand wie in einer Aufstellung, ja, ich stehe an diesem Platz und ich bin das und ich sehe dich und ich habe Mitgefühl mit dir und es tut mir leid für deine Geschichte. Und es kam nach einer ganzen Weile, ich weiß nicht, wie lange wir da gestanden haben, die Zeit ist ja eine sehr dehnbare Dimension, kam bei ihm so ein Lächeln und so ein, wie so was Anerkennendes. Und es hat so viel in mir bewegt, dass ich danach wirklich jemand anders war.
Oh. Ja, das ist ganz besonders, und vor allem da, dass es nichts mehr sonst braucht, als an seinem Platz zu bleiben. Das hast du jetzt ganz wundervoll beschrieben. Und auch da, wie du es auch vorhin beschrieben hast, diese Gefühle wahrnehmen, nicht weggehen, sondern zu bleiben, mit den Gefühlen zu sein und mit den Gefühlen dann auch in Begegnung zu gehen mit Menschen, um dann zu heilen und ja, an einem anderen Platz plötzlich, also die Kraft ist dann anders an diesem Platz und die ist dann klarer wieder verbunden und mit deinem eigenen Sein verbunden.
Ja, und auch dieser Bereich, den ich wählen kann, Ich wähle dort zu sein. Ich wähle mich dem auszusetzen. Ich wähle zu begegnen. Ich wähle diesen Platz einzunehmen und nicht mich wegzuducken. Und ich wähle die Begegnung, um berührt zu werden und ein Stück vielleicht tiefer zu verstehen. Und ja, hatte ich, ja, Angst ist vielleicht zu viel, aber habe ich mich unwohl gefühlt? Auf jeden Fall. Wollte ich am liebsten weg? Auf jeden Fall. Wollte ich es mir einfach machen? Auf jeden Fall. Und was aber für eine tiefe menschliche Erfahrung ist, zu sagen, ja, und hier stehe ich. Und der oder die bin ich. Das macht Bewegung in diesen Bereich und lässt Begegnung zu.
Und vor allem brauchen das diese Plätze. Also wir haben das in unserem, in meinem Medicine-Woman Training gab es ein Projekt, oder das macht Mira Michelle Jones immer wieder. Clean Side Project nennt sich das, dass wir an Plätze gehen, die. Es gibt ja noch viel, viel mehr Plätze überall, die auch ganz viel noch Leid in sich tragen, das auch noch von anderen Sachen auch noch mit überlagert ist und aber auch natürlich von dieser Zeit. Und da geht es dann immer darum, die ursprüngliche Kraft, also die Kraft, die darunter ist, wieder nach oben zu bringen. Weil das Leid ist ja darüber und das Leid ist oft deshalb auch darüber, damit diese Kraft an diesen Plätzen wie nicht mehr da ist. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist eben so eine Energie, die dann entstanden ist, weil du an diesem Platz diese Energie frei werden hast lassen und auch sowieso, wenn ihr da Aufstellungen macht, weil diese Plätze brauchen auch diese Energie, weil sie schwingen ja aus. Sie haben ja eine Energie. Also jeder weiß, wenn wir von Auschwitz sprechen, hat jeder sofort eine Energie in sich. Und deshalb braucht es auch da dieses Verändern in diesem Feld, dass wir da auch dieses Leid verändern, also wieder diese Begegnung, diese Menschlichkeit an diese Plätze bringen. Weil darin entsteht ja die tiefere Verbundenheit. Und eben nicht dieses, okay, wir gehen da jetzt hin, um noch mehr mit diesem Täter-Opfer-Bewusstsein dort aufgeladen zu werden, sondern ganz im Gegenteil, eben diese Möglichkeiten auch zu bekommen, die du gerade beschrieben hast. Und
Und
was
die,
war, ja?
und Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe, diese Wahrnehmung von solches Handeln, was dort geschehen ist, und wahrscheinlich in vielen Lagern, auch in den russischen Gefangenenlagern oder so, geht ja eigentlich nur, weil die Menschen sich nicht mehr als Menschen begegnen, sondern eine Geschichte oder eine Ideologie die Begegnung verhindert.
Ja.
Das ist dann ja kein Mensch, der so und so und so die Geschichte hat, der die und die und die Emotionen und Erfahrungen hat, wie reichhaltig ein Menschenleben ist, sondern es sind dann die und die Gruppierungen oder es ist der und der. Das ist wie so ein Stempel, wo in dieser Suppe, wo umgerührt wird und hinten nur noch ein Stempel draufsteht, ja, keine Menschlichkeit mehr da ist. Und dieses
Ja.
sich dort berühren lassen und wahrzunehmen, was das alles macht und sich darüber auszutauschen, das ist, ja, dann kommt Bewegung rein und Menschlichkeit.
Ja, und das ist ja auch das, was wir ja auf allen Ebenen brauchen. Also natürlich ist es in der Dimension das Grausamste, was es gibt, die Menschlichkeit so abzutrennen. Trotzdem dürfen wir uns auch immer wieder selbst auch wieder einfangen und schauen, wo mache ich das denn auch immer wieder? Also wo bin ich denn auch so weit weg mit meinem Umfeld oder also spreche über andere Menschen, obwohl ich eben gar nichts über die weiß und so weiter. Also ich finde, das ist halt genau der Teil, der uns auch so prägt in unserem Menschsein und der wirklich unbedingt Heilung braucht, dass wir wieder in tiefere Verbundenheit gehen können, in tiefere Begegnungen, in wirklich menschliche Begegnungen und eben nicht in dieses Kategorisieren, Bewerten, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil das hängt ja damit alles zusammen, dass wir da ja alle so tiefe Prägungen in uns haben, die noch auch weit zurückgehen, noch weiter zurückgehen, weil es ja auch an bestimmten Plätzen eben gefährlich war. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, also vermeintlich wichtig, in irgendetwas seine Aufmerksamkeit zu geben, dass wir nicht, dass es ungefährlicher wird. Aber genau das Ungefährliche bedeutet dann, ich bin nicht mehr in Verbindung, weder mit mir noch mit anderen. Und deswegen ist es ja so wichtig, genau diese Teile auch jetzt frei werden zu lassen, dass wir da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein anderes Bewusstsein dafür bekommen, wie wir dann mit, wie wir in uns selbst auch fühlen möchten, auch mit anderen im Umgang sind und allem wieder eine andere, ja, eine andere Schwingung geben können. Du hattest noch einen dritten Part erwähnt und gleichzeitig möchte ich dich auch so ein bisschen einladen, vielleicht zu erzählen, wie das jetzt, was du dort erlebt hast, so deine Arbeit jetzt auch beeinflusst und wo du jetzt wie noch eine andere Klarheit hast, was Menschen auch brauchen, weil du sagtest ja vorhin auch, du bist eine Hürdenlöserin, also wie beeinflusst jetzt diese Erfahrung dein Arbeiten? Aber vielleicht hängt es auch mit, also du kannst gerne auch dieses dritte Erlebnis mit einbeziehen und vielleicht fließt es ja ineinander über.
Ja, das tut es tatsächlich. Danke, Tanja. Und zwar hat mich sehr beeindruckt, in den Kontakt zu kommen mit Pater Manfred, der dort seit über 40 Jahren in diesem Zentrum für Dialog seine Arbeit tut. Und zwar ist er als Zivildienstleistender nach Auschwitz gekommen, um dort den Ort mit zu pflegen. Und in dem Alter, wo Pater Manfred war, ging der Geschichtsunterricht bis Bismarck. Da hat man über den Ersten und Zweiten Weltkrieg gar nicht gesprochen. Und der ist da hingekommen und erstmal ganz zusammengebrochen und hat dann gesagt, ja, ich möchte aber genau dorthin meinen Zivildienst leisten und ich möchte mehr verstehen. Und der hat dann über 40 Jahre jetzt mit fast allen Auschwitz-Überlebenden gesprochen, mit Menschen wie Harald viel gearbeitet und im Dialog gewesen, weltweit mit Menschen, die dort hingekommen sind. Und er hat gesagt, Begegnung beginnt mit Schweigen und Hören. Und er hat dann eine Doktorarbeit über den Auschwitz-Kommandanten Höss geschrieben. Und er hat einen Vortrag gehalten in unserer Gruppe. Und das, was mich so beeindruckt hat, ist, mit wie viel Ruhe und Liebe er auf Menschen schaut. Dadurch, dass er dort an diesem Ort diese Arbeit macht und mit den unterschiedlichsten Menschen in die Begegnung geht und hört und sich berühren lässt. Und dadurch ist so ein ganz großer Raum entstanden, um ihn drumherum. Und er hat auch erzählt, da war gerade der Ukraine- und Russland-Konflikt sehr heiß, dann hieß es so, ja, was machen Sie denn jetzt so? Und dann sagte er, ja, kenne Russen und ich kenne Ukrainer und dann haben sie einen mich eingeladen, über die anderen zu wettern und die anderen haben mich eingeladen, darüber zu sprechen. Und er hat dann gesagt, ich kann euch zuhören, aber ich kann nicht richten. Ich kann da sein, ich kann Raum geben. Ich kann die Tragik hören. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass alles sein darf. Und dass es erstmal einen Ort braucht, wo es mal ausgesprochen werden darf. Und das ist auch das, was mir in meiner Arbeit so wichtig ist, dass wir noch mehr ja, Demut empfinden für die Einbindung anderer Menschen in das, was sie umgibt und wie wenig wir eigentlich urteilen oder korrigieren dürfen, was über unser eigenes Feld hinausgeht.
Ja, oh, das ist so wichtig, ja. Ist auch das, was ich meinte mit, dass wir da einfach das eben gar nicht, also wir haben ja gar keine Möglichkeit, anderes so zu verurteilen, wenn wir da gar keinen Bezug dazu haben. Und auch wenn wir den haben, fällt's, also können wir es gar nicht, weil wir können ja uns selbst auch gar nicht erfassen. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, das ist genau dieses Friedvolle, dass wir anerkennen, dass es Menschen gibt, denen es vielleicht auch wichtig ist, dann über andere etwas Schlechtes zu sagen, aber dass wir uns dann entscheiden, dann nicht mitzumachen. Also das mache ich zum Beispiel auch immer wieder, weil, also im Kleinen, weil mir das so wichtig ist, wenn ich in einer Gruppe bin. Und dann wird über Menschen gesprochen, die nicht an dem Platz, also nicht da sind. Dann erhebe ich da auch mittlerweile meine Stimme und sage, dass das nicht in Ordnung ist. Weil wir können nicht dauernd über andere sprechen, wenn die zum einen gar nicht da sind und auch nicht eben dann auch etwas sprechen, was gar nicht stimmig ist, also was gar nicht passt. Aber mir fällt es schon auch immer wieder auf, dass es viele gibt, die das so als selbstverständlich auch haben, was einfach gar nicht gut ist. Also dadurch, dass ich halt so viel fühle, fühle ich ja dann auch, was das mit den Energien machen, schon allein, mit den Energien macht, schon allein, wie sich das verstrickt wieder miteinander. Und das ist ja genau diese Frequenz, durch dieses ganze Verstricktsein hat's so viel, gibt's so viel schlimme Dinge überall, weil wir ja gar nicht mehr wissen, wo ist eigentlich der Ursprung, wo ist der Anfang. Und da wieder sich selber immer wieder auch auszurichten und sich selber auch bewusst zu machen, wo kann ich anfangen, Frieden in die Welt zu bringen. Und das bedeutet ja nicht, wie ich es auch vorhin gemeint habe, immer nur rosarot zu sein. Ich habe auch immer mal Möglichkeiten, auch mal, also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mal über jemand schlecht sprechen muss, weil es einfach wichtig ist für mich, weil ich gerade irgendwas in mir habe, was auch getriggert und mich geärgert hat und so weiter, dann nehme ich eine Person, wo ich weiß, da kann ich kurz drüber sprechen und die wird damit nichts tun und ich bin danach wieder frei in mir. Das ist ja völlig okay, aber halt nicht über andere sprechen in Gruppen und auch immer wieder und immer noch mehr oder eben andere mit reinziehen dann auch in dieses Feld. Sondern sich dessen bewusst machen, dass es einfach damit fängt der erste Weg oder der erste Schritt in den Frieden an. Und wenn du auch so arbeitest, dass jeder zu dir kommen kann und so sein darf, wie er oder sie ist, das ist ja auch das größte Geschenk, weil dann können da ja auch alle Themen haben da dann ihren Raum, ihren Platz, die wirklich da sind, wo man auch keine Angst davor haben muss, kann ich das jetzt aussprechen, sondern dann öffnest du ja Räume für all das, was wirklich in uns Menschen auch ist.
Ja, und wenn wir an einer Hürde stehen, also an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen, dann haben wir nicht die Möglichkeit zu wählen, wo lang wir gehen wollen, sondern wir sind beschäftigt mit dieser Resonanz von der Hürde und der Blockade und dem Nichtfühlen und dem nicht zwischen Reiz und Reaktion eine Handlungsfähigkeit zu haben. Und deswegen ist mir das so wichtig, Menschen an diesen Punkten zu begleiten, wo sie vielleicht alleine gar nicht hinschauen können, wo sie vielleicht diese, ja, die Emotionen nicht halten können oder vielleicht in eine Sprachlosigkeit rutschen, weil es dann verstricktes transgenerationales Traumathema gibt oder sie eben an diesem Punkt nicht weiterkommen. Und diese Arbeit, die mir so am Herzen liegt, ist, dass wir auch an dieser Hürde nicht verzweifeln, sondern dass wir uns öffnen für das, was diese Hürde ist. Das heißt, die Hürde zu sehen, dann zu verstehen in ihrer ganzen Hürdenmechanik auch und dann zu gucken, was braucht es eigentlich an innerer Arbeit, um diese Hürde zu lösen. Vielleicht geht der Weg dran vorbei, vielleicht gibt es auf einmal einen Weg unten drunter gebuddelt, vielleicht oben drüber. Vielleicht ist es auch wirklich mal an der Zeit, die Hürde wegzusprengen und nicht mehr davor stehen zu bleiben, sondern wirklich in die Energie zu gehen und Altes loszulassen. Und an manchen Punkten, also viel können wir auch alleine durch Podcasts, es gibt so unglaublich viele tolle Podcasts und Bücher, die geschrieben sind. Und aber an manchen Punkten kommt man alleine eben nicht weiter. Da reicht Verstehen nicht aus. Da braucht man einen Raum, der gehalten wird, in dem man sicher sein kann, in dem man sich bewegen und auch Dinge sein lassen, ausprobieren und begleitet sein kann. Und das ist das, wofür ich mit meiner Arbeit hier bin.
Das klingt ganz wundervoll und sehr, sehr stimmig zu all dem, was du schon geteilt hast. Ganz besonders, ja. Wie findet man dich, Marei?
Ja, meine Seite heißt, findet ihr unter mareiwagenschein.de und ich bin auch unter marei-wagenschein bei Instagram zu finden, wo ich über meine Arbeit spreche, wo ich manchmal Interviews gebe. Und ja, einfach mir schreiben und Kontakt aufnehmen, wenn dich das berührt hat, was ich gesagt habe, vielleicht auch die Gedanken zu teilen, weil auch Menschsein ist, im Dialog zu sein. Und Pater Manfred hat sein Zentrum deswegen auch Dialog gesagt, weil es eben genau darum geht, dass wir sprechen über das, was uns bewegt und bereit sind, die anderen Menschen zu hören.
Ja, das ist
Und
ganz wunderbar.
deswegen genau paart sich in diesem Beschäftigen damit, mit Auschwitz und Täter-Opfer-Dynamiken, auch der Raum der Selbstarbeit, das Bereitsein an diesem Punkt, an dem man jetzt steht, zu wachsen und seine Themen so weit zu bearbeiten, dass wir schwingungsfähig sind, dass wir fühlen können, dass wir uns öffnen können für andere Menschen.
So wertvoll, ja, richtig wertvoll, liebe Marei. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese wirklich so tief berührenden Felder, die du geöffnet hast, die wir jetzt gemeinsam auch durchlaufen sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frequenz noch tiefer nachklingen darf und nachschwingen darf. Und ja, was hast du gerade noch so, was du so zum Ende vielleicht jetzt hier noch hineingeben möchtest, was auch ganz gut unterstützend sein kann, um genau diese Energie jetzt wie so für sich selber auch noch zu integrieren, weil wir sind es ja einfach gar nicht so gewohnt.
Was mir hilft, ist, in die Natur zu gehen. Also mein Handy auszuschalten, meinen Hund zu nehmen oder auch manchmal ganz alleine zu gehen, mich zu bewegen und das durchfließen zu lassen. Und diesen Raum in mir immer weiter zu vergrößern, das Fühlen zu lernen, damit sein zu können. Das ist nicht eine Frequenz, die wir in der Schule gelernt haben und meistens auch nicht, wenn wir mit traumatisierten Eltern aufgewachsen sind, die wir gut trainiert haben. Und da hilft unglaublich die Bewegung und die Natur. Die schenkt uns da so viel, das Licht, das draußen ist, die Sonne. Und ja, das Leben zu feiern in dem Jetzt, in dem, dass wir uns diese Gedanken machen können, dass wir an einem sicheren Ort sind, dass wir darüber sprechen können, dass wir diese Räume in uns dehnen können, weil es gerade keine Notwendigkeit gibt, in Leid und Not uns unseres Lebens zu versichern. Und das Leben ist wunderschön und in dieser Intensität der Gleichzeitigkeit ist auch eine so große Dankbarkeit und Liebe zum Leben in mir entstanden und eine große Freude am Leben zu sein. Und Viktor Frankl hat ja auch gesagt, trotzdem Ja zum Leben. Das ist ja auch ein Auschwitz-Überlebender, der mit so viel Liebe und Positivität auf den Sinn im Leben geschaut hat, dass er immer wieder auch sagt, ja, diese Momente des Friedens, den wir spüren, wenn wir lebendig sind in der Natur und Sicherheit und Liebe empfinden können, die machen das Leben reich. Und
Unbedingt, ja.
das Ich zu leben, ja.
Ja, und dass wir alle jetzt auch an unseren Plätzen sind, also dass wir das, was wir in uns haben, auch in die Welt geben. So wie ich es vorhin gesagt habe, dass du diese Resonanz so tief hattest. Ich habe andere und wieder jemand anderes hat wieder was anderes. Und dass wir eben an unseren Plätzen dann für den Frieden sorgen. Und nicht meinen, jetzt müssen wir das oder das, sondern dass wir alle an unseren Plätzen sind und darin dann auch ja diese Möglichkeiten erschaffen, um Frieden in die Welt geben zu können. Und ganz wundervoll, dass du da an diesem Platz bist, wo du jetzt bist, und dass es dich schon so lange so tief begleitet hat, um jetzt noch klarer zu werden, was dein Platz auch ist und wo du jetzt auch im Moment hingehörst. Und vielleicht, wenn wir uns in 3, 4 Jahren wieder begegnen, ist es wieder was anderes. Wir sind alle in Veränderung. Aber wenn wir so zurückblicken, so wie es ja auch bei dir ist, dann sehen wir den roten Faden. Dann erkennen wir auch, weshalb wir Erfahrungen im Leben gemacht haben, die ganz schrecklich waren, die uns immer mehr zu der Person werden lassen, die wir wirklich sind. Und das finde ich bei dir auch so besonders. Also in all der Grausamkeit gibt es auch immer all die Schönheit. Es ist, wie du sagst, beides immer da. Und dass wir das in allem auch sehen, in dem, was wir als Täter benennen, in allem, was wir als Opfer benennen, dass immer in allem alles ist. Und ja, vielleicht ist es das, was jetzt so am Ende hier sein darf. Und vielen Dank auch für deine Informationen zum Integrieren. Und ich möchte an der Stelle auch noch ergänzen, jetzt noch viel zu trinken, weil auch ich merke gerade, dass wirklich viel durch uns geflossen ist. Und dann braucht es immer noch Wasser, um das zu reinigen und zu klären. Und ja, ich danke euch allen fürs Lauschen und ich danke dir, liebe Marei, für dein Dasein, für dein Ansprechen, für diesen wundervollen, tiefen, heilsamen Raum für Frieden. Danke, dass du hier warst.
Danke, Tanja. Und auch dir ein ganz großes Danke für den Raum, den du in deinem Podcast und deiner Arbeit immer wieder öffnest und teilst.
Dankeschön euch allen und Satnam und Ahei.